Es ist alles andere als einfach, ein Unternehmen zukunftsfähig zu machen. Professor Lemke weiß, wovon er redet. Seit über 30 Jahren initiiert er digitale Medienprojekte und begleitet die Transformation in Unternehmen. Vor allem der Mittelstand hat es dem norddeutschen Pragmatiker und Unternehmer angetan, er versteht das Geschäft hier am besten. Vielfach hat er unter Beweis gestellt, wie er ein fremdes Team motivieren kann, das selbstständig ein Unternehmen nach vorn bringt. Hat Ihr Unternehmen auch Lust auf Zukunft? Infos gibt es unter www.gerald-lemke.de/Zukunft.
Herzlich willkommen hier zum neuen Profcast und ich habe heute zwei Gäste, ja, ihr hört richtig, gleich zwei Gäste und auch eine Gästin, wenn man das richtig gendern wollte, nämlich eine junge Frau und einen jungen Mann. Was ist jung? Wir werden auf jeden Fall mit den jüngeren, in meinem Verhältnis gesehen jüngeren Menschen darüber sprechen, über ein extrem spannendes Thema, ist in Amerika schon längst ein Usus-Thema geworden, ist aber in Deutschland noch relativ neu und frisch. Wir adressieren ja auch nicht die Agenturen, die damit schon arbeiten, sondern vor allem ja dann die Mittelstandsentscheider, die davon vermutlich das erste Mal hören werden. Und warum sie davon hören sollten, das erörtern wir gleich in diesem Profcast nach dem Jingle.
Herzlich willkommen zum Profcast, der Podcast für Ihre digitale Fitness. Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor Dr. Gerald Lemke.
Ja, immer wieder höre ich, dass dieser Jingle viel zu lang ist und ich muss immer wieder schmunzeln, ihn selber zu hören, aber so ist das wahrscheinlich so mit den eigenen Sachen. Hey Leute, wir haben zwei großartige Gäste, die Lilith Brockhaus und den Alexander Sprogis. Beide haben eine Firma gegründet, die nennt sich Visual Makers und kann man unter der gleichnamigen URL unter de erreichen. Alles, was wir hier reden und alles, was so an Tipps und Links kommt, dann in den Shownotes. Das heißt, ihr müsst euch jetzt natürlich keine Notizen machen, während ihr in Bus, Bahn oder Flugzeug sitzt. Okay, mit wem reden wir? Das möchten wir natürlich als erstes erfahren. Und Lilith, wir haben verabredet Ladies First, natürlich auch in diesen Zeiten. Natürlich, vielleicht magst du kurz sagen, was dein Background ist und was dein Anteil für Visual Makers war und ist.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Spannend, sehr, sehr hier zu sein. Ich bin Lilith Brockhaus, bin 27 und habe dieses Jahr mit Alex zusammen Visual Makers gegründet. Und ich habe tatsächlich überhaupt gar keinen technischen Background und bin in dieses ganze Thema No-Code reingekommen, worüber wir heute sprechen und was Visual Makers auch macht. Über die Jahre. Und zwar habe ich angefangen im Startup-Bereich und wollte dort erstmal als Werkstudentin arbeiten und bin dann so in den ganzen Tech-Kram reingestolpert und habe da angefangen, mit sogenannten No-Code-Tools zu arbeiten. Das heißt, wir haben Sachen miteinander automatisiert. Also wir haben unsere verschiedenen Applikationen, die wir hatten, zum Beispiel Websites oder unser CRM oder bestimmte Management-Systeme, haben wir miteinander verbunden über No-Code-Tools. Das heißt, man muss nicht selber coden, sondern kann sich die Sachen eben so zusammenklicken. Und darüber habe ich meinen Einstieg in die Tech-Welt gefunden. Und dann bin ich weitergegangen zu einem anderen Startup und bin fest davon ausgegangen, okay, jedes Startup nutzt diese No-Code-Tools, weil es macht jetzt total Sinn, ist sehr einfach zu bedienen. Man spart dadurch unglaublich viel Zeit und kann schnell ausprobieren und habe gemerkt, das ist nicht so. Und kurze Zeit später habe ich dann auf einer Konferenz Alex kennengelernt. Und dann haben wir relativ schnell beschlossen, Visual Makers zu gründen und unser Wissen noch an viele weitere weiterzugeben.
Super. Also es hat gefunkt dann zwischen euch sozusagen. Geschäftlich. Alex, okay, also du warst auf einer Konferenz und ist der Lilith über die Füße gelaufen und dann hast du festgestellt, okay, von No-Code hat sie schon mal was gehört, da muss man was machen oder wie war es bei dir?
Ja, auf jeden Fall. Also genau, sie war als Speakerin auf einem Diskussionspanel, das war eine No-Code-Konferenz, also ging um verschiedene Themen rund um No-Code und wie das ganze Unternehmen weiterhelfen kann und ich war als Zuschauer dabei, weil mich das Thema selber fasziniert hat. Ich war zu der Zeit als Freelancer unterwegs und habe verschiedene Kundenprojekte mit No-Code-Tools umgesetzt und wollte mich da einfach weiterbilden und habe sie da kennengelernt. Und zu dem Zeitpunkt habe ich parallel an dem Prototyp für Visual Makers gearbeitet. Mhm. und habe mir gedacht, ich muss irgendwie raus mit dem Thema an die Menschen und habe einen Podcast gestartet, kurz vorher, und habe dann halt Lilith gesehen auf dem Diskussionspanel und dachte mir, es ist ein super spannender Gast für einen Podcast. Und habe sie dann eingeladen und wir hatten ein super tolles Gespräch darüber, wie man No-Code-Automatisierung in Unternehmen einsetzen kann. Und ja, danach haben wir dann, ich glaube, 2 Wochen später so beschlossen, beziehungsweise hat sie mich dann angerufen und gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit ihr was zusammenzumachen. Mhm. Und dann sind wir quasi die Reise miteinander gegangen, ja.
Das ist ja wunderbar. Und jetzt musst du der Gleichberechtigung wegen natürlich auch noch sagen, wie alt du denn bist.
Ja, genau, gerne. Also ich bin, Alex, nochmal zur Vollständigkeit halber, bin 29, komme aus Hamburg und ich habe tatsächlich einen technischen Background. Ich habe als Softwareentwickler gearbeitet in einem Industriekonzern, wo ich verschiedenste Webapplikationen entwickelt habe, um interne Prozesse zu automatisieren, um Bedienungen einfacher zu machen, weil da wurde zum Beispiel viel mit Papierlisten gearbeitet und so weiter. Und das ist gerade so in öligen Umgebungen, weil wir da Motoren und Pumpen für Trecker und Mähdrescher und sowas produziert haben. Genau, eignet sich dann halt eher das Digitale, und da war der Bedarf groß. Und genau, hat mir dann aber irgendwann gedacht, tiefer in die Entwicklung einsteigen möchte ich eigentlich nicht. Das war mir dann doch irgendwann ein Stück zu komplex. Wollte dann mehr ins Management von Softwareprojekten und bin dann auch als Produktmanager gestartet. Habe dann diverse Softwareprojekte gemacht. Und dann kam irgendwo so der Drang, mich selbst zu verwirklichen, und bin dann als Freelancer gestartet. Und da begann dann die ganze Reise quasi.
Ja. Okay. Also schon ganz wichtig, ne, dass man dann auch so eine Entscheidung treffen muss für sich selber und raus aus der Bequemlichkeit rein in das Neue rein. Ne? Nicht für jeden, nicht ganz so einfach. Ne? Okay, und Lilith, jetzt haben wir was gehört, wer ihr jeweils beide seid, aber was ist jetzt Visual Makers? Kannst du das vielleicht, magst du uns das vielleicht ganz kurz erläutern, weil man kann es sich auf der Seite angucken, aber ja, was ist das, was findet man dort und welchen Nutzen versprecht ihr euch insbesondere davon?
Ja, sehr gerne. Also Visual Makers ist eine Lernplattform, auf der man mit Online-Kursen und zusammen mit anderen Leuten aus der Community lernen kann, wie man Software baut, ohne programmieren zu können. Das heißt, also dieses ganze Thema No-Code-Tools, das ist das, was wir den Leuten näher bringen wollen. Das lernt man da, also quasi verschiedene Tools miteinander zu verknüpfen oder eben auch zu nutzen, um beispielsweise Websites oder Web-Apps, native Apps oder eben zu bauen oder eben Prozesse zu automatisieren. Und was wir uns davon versprechen, ist, dass einmal glauben wir, dass das ein Skillset wird, was ungefähr so wichtig wird wie Excel oder Word tatsächlich zu können in Unternehmen. Also einmal für Angestellte, die innerhalb von Unternehmen Prozesse automatisieren, und auf der anderen Seite eben auch Gründer oder eben Produktteams, die neue Produkte, Features entwickeln für Produkte, um die eben schnell sehr nah am Markt ausprobieren zu können. Also es geht in der großen Vision quasi um die Demokratisierung von Tech und den Leuten die Angst zu nehmen, sich vor digitalen Prozessen, sich digital mit einzubringen, weil es mit No-Code halt durch diese Grenze abgebaut von, oh je, das ist Software, da traue ich mich nicht ran, weil man könnte ja irgendwo ein Komma vergessen oder so und dann zerbricht alles und funktioniert nicht mehr. Und deshalb passe ich es lieber gar nicht erst an, sondern mit No-Code, dass man wirklich ein Verständnis dafür lernt, wie funktionieren Daten, wie kann ich Daten hin und her schicken, was brauche ich, um eine Datenstruktur anzulegen, um beispielsweise eine Datenbank anzulegen, oder wie kann ich diese Datenbank im Frontend anzeigen. Genau, und das ist unsere Mission mit Visual Makers.
Das klingt sehr cool. Jetzt müssen wir uns nur noch mal vor Augen führen, was No-Code ist. Also für die vielleicht da irgendwo ein neues Akronym erwarten oder sowas, wird aus No und Code geschrieben, also kein Code. Das ist das, was dahinter steckt. Alex, was ist oder was ist No-Code nicht?
Also genau, der Begriff No-Code umfasst im Prinzip alle Tools, die es dir ermöglichen, Software zu entwickeln, ohne eine Zeile Programmiercode zu schreiben. Das bedeutet, diese Tools, die stellen dir intuitive Designer oder Drag-and-Drop-Bilder zur Verfügung, mit denen du quasi Software bauen kannst, als ob du Lego-Steine zusammensetzt. Und das ermöglicht eben diese Softwareentwicklung für jeden verständlich zu machen. Genau. Das ist im Prinzip das Thema No-Code. Dann gibt es noch das Thema Low-Code. Das geht dann schon mehr in die Richtung, eher zu technikaffinen Leuten, die so ein bisschen einen technischen Hintergrund haben, die wissen, wie Daten und Prozesse funktionieren und vielleicht auch die ein oder andere Zeile Code schreiben können. Da decken dann diese Anwendungen, ich sag mal, beziehungsweise da begrenzt sich der Codeanteil vielleicht auf so 10-20%. Der Rest der Anwendung wird dann mit No-Code-Methoden gebaut und dann kommt dieses bisschen Code eben nur noch on top für die individuelle Anpassung.
Genau, es fühlt sich so ein bisschen an wie mit Lego-Steinen Software bauen. So ungefähr die, also viele von den Tools haben ungefähr die Einfachheit oder ich bezeichne es auch gerne als andere oder weiterentwickelte Codesprache, die einfach sehr viel mehr Usern zugänglich ist durch das einfache Interface. Dahinter liegt natürlich wiederum Code. Also es ist eigentlich nicht No-Code, sondern Code mit einem einfach bedienlichen Interface.
Lass uns das gleich mal für den Zuhörer gleich an praktischen Beispielen vielleicht mal ein bisschen fokussieren. Ich möchte aber nicht verpassen, zum jetzigen Zeitpunkt schon mal euer Preismodell kurz vorzustellen. Denn normalerweise machen wir es jetzt am Ende, aber die meisten sind jetzt noch mit dabei, das wissen wir. Man kann also euren Service für 199 Euro im Jahr buchen. Damit hat man den Zugriff auf die ganzen Learnings, auf die Anwendung. Man kriegt sogar Rabatte von Softwareanwendungen, die man im Unternehmen nutzen kann, was sehr, sehr cool ist, ne? Finde ich persönlich. Und wer da noch nicht so den großen Schwung machen will und sagt, Mensch, da will ich erstmal so ein bisschen reinschnuppern, der hat auch eine Möglichkeit, dann über 25 Euro im Monat dann mit monatlicher Kündigung bei euch reinzuschnuppern und sich da vorzubilden. Das ist richtig so, ja?
Genau, entweder das oder wir haben auch für Einsteiger quasi einen kostenlosen Tarif. Damit bekommt man Zugang. Also wir haben, unser Hauptprodukt sind unsere Online-Kurse, wo man lernen kann und eben die Community. Wir haben so eine Slack-Community, wo sich unsere ganzen Member treffen und miteinander austauschen und auch voneinander lernen. Genau, und mit dem Pro-Tarif oder mit dem Basistarif, der eine ist eben kostenlos und der andere entweder für 25 Euro im Monat oder eben für 199 im Jahr, genau, hat man dann Zugriff auf mehr oder weniger Kurse. Also wir haben manche Pro-Kurse und manche Basiskurse, die dann für alle verfügbar sind. Genau, und zusätzlich haben wir noch eine Partnerschaft mit Secret eben, was du angesprochen hast, wo man diese sehr stark rabattierten Deals kriegt. Genau, die sind aber bei uns nur im Pro-Tarif mit drin.
Okay, also diesen teuren Jahrestarif dann, ne? Okay, genau. Jetzt mal auf die Beispiele. Also was soll denn jetzt ein Mittelstandsunternehmen mit eurem oder mit No-Code oder Low-Code anfangen? Jetzt habt ihr ja schon sehr viel Erfahrung gesammelt. Habt ihr vielleicht so 2-3 Use Cases, so aus der betrieblichen Praxis, vielleicht sogar auch aus der eigenen Erfahrung in der Anwendung und Entwicklung von solchen Geschichten, die so einem Mittelständler helfen können? Ein plastisches Bild darüber zu gewinnen, für welche Use Case er das denn anwenden könnte.
Ja, sehr gern. Ich würde sagen, ich starte einfach mal rein und kann so ein bisschen aus dem Bereich Anwendungsentwicklung, also digitale Produkte berichten. Lilith ist da mehr so im Automatisierungsspace. Da kann sie sicherlich gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Ein Beispiel, was ich gerne bringen würde, wäre zum Beispiel ein internes Inventory Management. Also No-Code eignet sich natürlich super, um interne Tools zu bauen, als auch natürlich digitale Produkte, die extern vermarktet werden. Aber in diesem Fall ging es darum, eine Inventory-Management-Plattform zu bauen, die es einfach macht, Mitarbeitern IT-Equipment zu bestellen, gerade wenn neue Mitarbeiter eingestellt werden. Dann soll es ja möglichst einfach sein, dass die ihre Gerätschaften bekommen und so weiter. Und da stecken ja einige Prozesse dahinter, was dann alles passiert. Und zu dem Zeitpunkt hat das Unternehmen halt alles über Excel-Tabellen verwaltet, beziehungsweise die IT-Abteilung das Ganze bei Excel-Tabellen gemanagt. Mhm. Und was dann natürlich passiert ist, es ist erstmal super viel manueller Aufwand, es passieren schnell Fehler und das Ganze ist super langwierig. Und da kann man jetzt hergehen und sich zum Beispiel an einem No-Code-Tool, das nennt sich Bubble, bedienen und damit ein maßgeschneidertes Inventory-Management-System für dieses Unternehmen bauen. Das hat den Vorteil, es gibt natürlich auch diverse Standardlösungen am Markt, aber die sind meistens eben so groß und breit, dass man eigentlich nur einen ganz kleinen Teil der Funktion eigentlich benötigt. Und so kann man eben rangehen und das Ganze für sich komplett in Lean aufsetzen, um eben nur die Prozesse zu definieren und umzusetzen, die man auch wirklich, wirklich braucht. Und genau, da kann man dann eben Schritt für Schritt vorgehen. Man sucht sich eben die Prozesse raus, die man mit diesem Tool abdecken möchte. In diesem Fall war es dann eben die Hardware-Bestellung. Und dann ist es möglich, das innerhalb von wenigen Tagen eben aufzusetzen, wenn man sich in diese Tools eingearbeitet hat. Und wenn man das extern in Auftrag geben würde bei einer Softwareagentur oder irgend sowas, dann wird es natürlich erstmal teurer. Und es dauert natürlich auch deutlich länger. Also gerade weil der Bedarf an solchen Softwareprojekten natürlich riesig ist.
Genau, und da muss man ja auch erstmal seinen Workshop machen, den üblichen wieder 1, 2, 3 Tage und Bedarfserhebungen machen und Lastenheft und Pflichtenheft und so weiter abgleichen. Ja, okay, dauert alles sehr viel Zeit. Muss man dafür einen Entwicklerhintergrund haben? Also ich vermute ja schon nicht, weil Lilith sagt, hat es ja betont, dass sie jetzt nicht Entwicklerin ist. Kann das also wer ist das in deinem Beispiel, der Logistiker oder der Vertriebsleiter oder sowas selbst angehen?
Theoretisch, ja. Also es dauert natürlich einen kleinen Moment, sich daran einzuarbeiten. Natürlich muss man so ein bisschen verstehen, wie arbeitet das die Nutzeroberfläche, die ich sehe, mit der Datenbank im Hintergrund zusammen. Wie werden Daten gespeichert und ausgelesen? Also das man sollte schon verstehen, wie so die Architektur ist. Also man hat erst die Nutzeroberfläche, dann darunter die Logikebene, wo die ganzen Prozesse stattfinden. Und ganz unten hat man eben die Datenebene, wo all meine Daten gespeichert werden, die Mitarbeiter, die Geräte und so weiter. Also da sollte man ein grobes Verständnis für haben. Aber ansonsten gibt es super viel Materialien, die es einem ermöglichen, dann einen schnellen Einstieg zu finden. Also Ressourcen, die man einfach dazu ziehen kann. Und genau, also ich würde sagen, Bubble ist noch eins der Tools, wo die Lernkurve etwas höher ist. Es gibt natürlich auch Tools, die eine deutlich niedrigere Lernkurve haben. Zum Beispiel sowas wie Software.io, das ist ein Berliner No-Code-Startup. Da ist es wirklich so, dass man Webanwendungen mit vorgebauten Blöcken baut. Das heißt also, man ist noch mal deutlich schneller als mit Bubble zum Beispiel, wo man alles wirklich individuell erstellen kann. Das heißt, da gibt es, genau, wie gesagt, vorgebaute Blöcke, die bekommt man mit einem Klick in seine Oberfläche rein und dann legt man nur fest, wo dann die Daten hergezogen werden sollen und so weiter. Also das ist super einfach und da lässt sich so ein System in 2 Tagen zusammenklicken, würde ich sagen. Ja. Und es reicht auf jeden Fall für eine erste Produktversion, auf der man aufbauen kann.
Okay, und dann ist ja häufig die Situation, dass wenn jetzt einer im Unternehmen sich damit beschäftigt, er nicht weiterkommt. Was macht er denn dann? Wo erhält er denn Service oder gegebenenfalls Anpassungsunterstützung?
Super Anlaufpunkt wäre natürlich bei uns in der Community. Also okay. haben wir natürlich einige Software-Experten dabei. Aber natürlich haben auch die Anbieter selbst oftmals große Communities, bei denen man Dinge erfragen kann oder einen eigenen Support. Das ist ja auch eigentlich selbstverständlich.
Okay. Genau. Also und wir helfen natürlich auch sehr gerne.
Absolut.
Ja, ganz wichtig, Lilith, ganz wichtig, genau, zu sagen. Und Lilith, was hast du, bist jetzt so im Bereich der Automatisierung eher unterwegs, sagte der Alex. Was hast du vielleicht einen Case, einen Use Case?
Ja, mehrere tatsächlich. Also Automatisierungen können, würde ich sagen, in jedem Team angewendet werden. Also alles, was repetitive Tasks betrifft, das heißt entweder Copy- und Paste-Aufgaben oder Dinge, die man sehr oft mehrmals hintereinander macht. Und sei es nur alle 3 Monate macht man eine bestimmte Aufgabe immer mal wieder. Dadurch kann man unglaublich Zeit sparen. Man kann aber auch ganz neue Prozesse aufsetzen. Also was ich gesehen habe, was ich so die spannendsten Prozesse fand teilweise war im Bereich HR zum Beispiel, im Recruiting, dass manche Firmen ihr komplettes Recruiting digitalisiert haben und automatisiert haben und dann quasi so ein Performance-Marketing-Ansatz daraus gemacht haben und dadurch viel, viel höher qualifizierte Leads bekommen haben für bestimmte Positionen, die sie ausgeschrieben hatten. Oder auch ein ganz großer Bereich ist das Tracking, beispielsweise im Marketing. Da haben wir jetzt gerade vor ein paar Wochen ein Webinar zu gehabt zum Lead-Tracking-Guide, mit dem man analysieren kann, welche Kampagnen performen denn eigentlich besonders gut. Und wo sollte ich mehr Adspend draufschicken und wo nicht? Also nicht nur, dass Marketing-Teams mit No-Code beispielsweise auch ihre eigenen Landing-Pages bauen können, wo du keine IT-Abteilung mehr brauchst, die du ständig fragen musst, ob sie jetzt nochmal hier ein Wort ändern und da eine Farbe ändern können, sondern dass das Team das wirklich einfach selbstbestimmt selber machen kann. Aber auch, dass du viel effizienter arbeiten kannst, dadurch, dass du deine eigenen Daten verstehst im Marketing-Team. und diese auch selber in deine eigenen Dashboards und so führen kannst. Genau, das waren so Beispiele, die ich total spannend fand, die auch einen echten großen Impact aufs ganze Unternehmen hatten.
Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen konkretisieren? Ich habe da eine ganz konkrete Frage, die mir an mich gerichtet wurde vor einiger Zeit vor Augen. Dass jemand sagt, okay, ich habe jetzt in meiner Excel-Liste irgendwo meine 500 Newsletter-Abonnenten, woher die auch immer alle kamen, keine Ahnung, irgendein Praktikant hat die mal zusammengeklickt und dann in den Excel-Sheet gebracht. Und damit möchte ich jetzt was machen. Jetzt weiß der, okay, das sind E-Mail-Adressen, da sind Menschen dahinter, dem möchte ich einen Content schicken. Den Content kriegt er noch halbwegs irgendwie hin. Aber wie macht er das jetzt? Ist er jetzt angewiesen auf die großen Mailchimps und Cleverreach und wie sie alle heißen, dieser Welt? Oder fährt er da mit einer No-Code-Anwendung besser?
Jein, ehrlich gesagt, weil es geht auch ohne. Ich würde es aber nicht empfehlen. Also es gibt, also ich würde tatsächlich sowas wie Mailchimp und Cleverreach und SendinBlue, ActiveCampaign, würde ich tatsächlich auch als No-Code-Tools bezeichnen, weil man sich ja einen gewissen Prozess quasi selber baut, ohne Code schreiben zu müssen. Deshalb würde ich die durchaus auch als No-Code-Tool bezeichnen. Und ich würde es auch sehr empfehlen, weil die einfach darauf spezialisiert sind, zu tracken, okay, was passiert mit diesem Lead? Und dann auch wieder, oft haben diese Tools auch ein Sales-CRM auch mit dabei, wo man dann gucken kann, okay, wenn ich denen was verkaufen will, dann später im Prozess und so, kann ich diesen ganzen Prozess quasi einmal durchtracken, wenn ich das alles in einem Tool habe. Und da würde ich sehr empfehlen, da irgendwann drauf zu gehen, auf die professionellen CRMs, die wirklich darauf spezialisiert sind. Ganz am Anfang geht das aber auch mit einer Excel-Liste und man automatisiert es quasi selber. Ist die Frage, es gibt viele CRM-Tools oder diese Mailing-Tools, die auch eine kostenlose Version haben. Und meiner Meinung nach, das Sinn, da direkt mit anzufangen. Aber wenn die Frage ist, ob es grundsätzlich möglich ist, ja, das kriegt man schon hin.
Das kriegt man schon hin, genau. Und dann kann dann der Nutzer bei euch auf die Seite gehen und dann sich einloggen kostenlos und eure Community nutzen und die Frage an euch oder an die Runde richten. Hey, ich habe eine 500er Excel-Liste, wie kriege ich das jetzt auf die Straße? Verstanden? Genau. Ist das richtig verstanden? Ja, okay, super. Klasse. Okay, wir reden ja dann quasi so über bestimmte digitale Services, die werden ja auch Microservices genannt. Und da würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen mehr zu erfahren, was da so eure Einschätzung der Happen Microservices aktuell gerade sind, nach dem Jingle. Okay? Okay, Microservices, eigentlich wissen das nur Agenturen, Entwickler und Informatiker, warum wir darüber eigentlich letztendlich reden. Es sind im Wesentlichen in sich geschlossene, spezialisierte Services, ne? Wie wir es jetzt beispielsweise bei den E-Mail-Marketing-Geschichten auch schon gehört haben. Es sind auch Microservices, die sich zwar im Laufe der Zeit so ein bisschen aufblähen, was den Funktionsumfang selber angeht, aber der typische Mailer ist halt auch so ein Microservice. Ihr habt ja, wie ich gesehen habe, auch auf eurer Seite Visual Makers, also ich weiß gar nicht, wie viel, einige solche Services dort rumliegen. Dass ich jetzt einen spezialisierten Service nutzen kann, beispielsweise für das Mailing, ich glaube, das überrascht jetzt niemanden in der Zuhörerschaft. Aber das Interessante ist doch, solche Microservices zusammenzubringen, also die verschiedenen Tools miteinander zusammenzubringen. Habt ihr vielleicht da noch ein Beispiel aus der Praxis, für die Praxis, an dem man das veranschaulichen kann?
Ja, total. Also wir glauben ja auch, dass die Power von No-Code tatsächlich daran liegt, diese ganzen Microservices miteinander zu verbinden. Weil man dann wirklich sehr individuell auf seinen Use Case abgestimmt genau das perfekte Tool nutzen kann und das mit den anderen Tools, die man nutzt, verbinden kann. Da wäre ein Beispiel zum Beispiel wieder, also wir könnten auch das Recruiting-Beispiel von eben nehmen oder das Marketing-Beispiel, aber auch so einer der wichtigsten Prozesse überhaupt von allen Organisationen, würde ich sagen, ist der Order-to-Cash-Prozess. Also wie kriege ich eigentlich das automatisiert hin, dass wenn ich ein Lead habe und der wird dann in einen Customer, in einen Kunden, wird dann zu einem Kunden und wie bezahlt der dann eigentlich und wie tracke ich den, dass der auch mein Kunde bleibt und eventuell sogar wieder zahlt bei einem Subscription-Modell. Und da kann man ganz viele Tools miteinander verbinden. Also einmal hätten wir da zum Start eine Landingpage beispielsweise. oder auch nur oder noch weiter vorne angefangen, zum Beispiel Facebook-Ads. Also wir hätten eine Facebook-Ad, die auf eine Landingpage verlinkt. Und da habe ich ein Formular und da werden die Daten eingetragen. Das Formular wird abgeschickt vom potenziellen Lead. Damit habe ich schon mal ein Lead generiert. Dann wird dieser Lead in meinem CRM gespeichert, beispielsweise ein HubSpot, ein Mailchimp, was auch immer, wird einer Liste hinzugefügt. Dann kriegt der Newsletter beispielsweise, dann bespiele ich den mit Content. Dann schalte ich vielleicht nochmal eine Ad über Retargeting oder so und kann immer tracken, okay, wo ist dieser Lead gerade? So, dann kauft derjenige. Beispielsweise in unserem Fall haben wir eine Website, wo wir einen Membership-Bereich haben. Das heißt, ich verbinde mein Membership-Tool mit meinem Website-Tool zum Beispiel und habe dann noch ein Abrechnungstool dabei. Und dann habe ich noch ein Buchhaltungstool, wo dann die Rechnung erstellt werden muss, die dann wiederum an den Kunden geschickt werden soll. Und das ist ein Prozess, den kann ich komplett von vorne bis hinten automatisieren und kann mich dann darum kümmern, wie ich dann noch mehr Leads bekomme.
Das ist ein sehr schönes Beispiel, Lidit. Also finde ich gerade das Letzte, was du sagst über den Membership-Bereich, ne, also so Forum-Bereich, in dem man sich dann einloggen muss. Ne? Viele kennen das aus ihren Profi-Services im normalen Leben, hin denn zur Abrechnung und zur Rechnungserstellung. Das ist natürlich schon sehr, sehr cool. Kannst du etwas zum Aufwand sagen? Das klingt ja alles ganz toll und jeder glaubt euch mit Sicherheit auch, dass ihr das gut auf die Reihe kriegt, so einen Prozess, konkret einen Workflow auch umzusetzen. Mit welchem Aufwand müsste man für dieses Beispiel rechnen? Zeitlichen Aufwand, finanziellen Aufwand, Vorbereitungsaufwand? Was sind da eure Erfahrungen?
Das ist tatsächlich allgemein schwer zu sagen. Also einmal geht es darum, gerade wenn es um zeitlichen Aufwand geht, wenn man es selber machen will, wie viel Erfahrung hat man schon mit den Tools? Weil, wie Alex eben gesagt hat, so, es dauert schon ein bisschen, bis man reinkommt. Jeder kann damit anfangen, aber trotzdem, gerade wenn man gar keine Erfahrung hat, ist es schon wichtig, die Datenstruktur zu verstehen und zu merken, also zu verstehen, wie kommt, wie sagt man denn, Datum? Mein eines Datum? Meine Date? Die Daten?
Bits und Bytes?
Genau. wie kommen die denn von A nach B und wie muss ich die vielleicht umformatieren? Und das zu verstehen, das dauert eine Weile. Und was auch eine Weile dauert tatsächlich, ist auch erstmal zu verstehen, wie funktioniert mein Prozess eigentlich. Also sich wirklich, also ich würde zum Beispiel auch immer damit anfangen, bei Automatisierung wirklich konkret zu sagen, wie sieht mein manueller Prozess gerade aus? Was passiert wann, wo? Und wo muss ich darauf achten, dass etwas aktualisiert wird und solche Sachen? Und sich das wirklich sehr bildlich aufzumalen. Und daran kann man sich dann sehr gut hangeln, um ein Konzept aufzubauen für eine Automatisierung. Und davon würde ich sagen, wie viel Erfahrung man da hat, hängt sehr stark ab, wie viel Zeit man dafür braucht, wenn man es selber machen möchte. Mhm. Und preislich hängt es tatsächlich auch sehr von den Tools ab. Also wir haben da verschiedene Tools, zum Beispiel Workato ist ein Automatisierungstool, was eben verschiedene Apps miteinander verknüpft, was sehr gut gerade für den Mittelstand geeignet ist, weil die sehr viel Rechte-Management auch mit da drin haben und weil On-Premise-Lösungen auch mit angeboten werden können. Also wenn was auf einem eigenen Server liegt und nicht in der Cloud, dann kann Workato auch darauf zugreifen. Das können manche andere Tools nicht. Und da müsste ich ehrlich gesagt nochmal nachgucken, wo Workato preislich liegt. Genau, aber das unterscheidet sich auch nochmal von den Tools her.
Okay, also da muss dann der Kunde in Anführungsstrichen, der so etwas dann gestalten möchte, dann tatsächlich die Lizenz dann dieses Microservices dann selbst übernehmen, ja?
Genau, genau.
Okay, das ist dann auch wieder eine Monatsgebühr oder eine Jahresgebühr oder however dann, okay.
Genau.
Okay, jetzt gibt es natürlich große Services, du hast ja auch schon HubSpot angesprochen und ähnliche, die sind ja in den Enterprise-Versionen richtig, richtig teuer, da wird es ja wirklich dann vierstellig, sehr, sehr schnell. Dafür bieten sie den Service an, sehr viele interne Prozesse auf den eigenen Servern und auf den eigenen Clouds abzubilden, das ist ja auch so schlecht nicht, aber es ist halt wirklich auch sehr, sehr, sehr teuer. So teuer wird es dann nicht, wenn man so rangeht, oder?
Also jetzt mit solchen, es kommt tatsächlich, also du meinst, wenn man so rangeht, wirklich from scratch und sich das selber zusammenbaut. Ich würde vorsichtig sagen, erstmal nicht. Nein. Weil man so besser bestimmen kann, was brauche ich wirklich und was nicht. Und damit nicht wie beispielsweise mit HubSpot so eine Lösungen zu kaufen, wie Alex es eben auch schon beschrieben hat, wo du 5% dann im Endeffekt für nutzt und da einen Haufen Geld für bezahlst und im Endeffekt auch nicht jeden Mitarbeiter quasi komplett darauf schulen kannst, was da alles drin geht. Genau, deshalb erstmal grundsätzlich nicht. Man kann sich da reinarbeiten und dann auch immer gucken, okay, wie viel Mehrwert bietet mir das gerade? Also ein Automatisierungstool gibt es schon ab 10 Euro im Monat beispielsweise, wo man aber die verschiedenen Apps miteinander verknüpft. Das heißt, es könnte auch noch sein, dass man für die anderen Tools dann, wie beispielsweise für einen Mailer oder so, dann auch noch natürlich Subscription, also Abo-Modelle hat. Genau.
Okay. Aha, okay, jetzt nenne ich mal so ein ganz anderes, einfaches Beispiel. Viele in den Unternehmensgrößen beschäftigen sich vorwiegend erstmal damit, neue Homepages zu gestalten. Die sind ja, liegt ja immer so alle 2 bis 4 Jahre, liegt ja mal so ein Relaunch mal so an. Ne? Und dann holen die sich von Agenturen Angebote ein und dann schreibt eine Agentur rein, okay, ja, das machen wir und das wird ungefähr 90 Manntage oder Personentage kosten. Und ein Personentag kostet dann, wenn es eine gute, erfahrene Agentur ist, so irgendwas um die 1.000 Euro, plus minus. So, dann bist du also schon mal, kannst du ausrechnen, 90 mal 1.000, bist du bei 90.000. Das ist dann natürlich für einen Konzern, sind das Briefmarken, aber für Mittelstand sind das natürlich dann schon eine Nummer, wo wir sagen, irgendwie so, Moment mal, wie viel verkaufe ich denn von meinen Produkten letztendlich? Alex, nehmen wir das vielleicht mal so als Vergleich. Jetzt hat der Mittelständler das Angebot einer Agentur vorliegen, 90.000 Euro, nur Personenkosten ohne Konzeption, also nur Grafik und Umsetzung. Jetzt kommt ihr und sagt, ah, Mensch, mit No-Code geht das vielleicht ein bisschen smarter. Vielleicht, wie Lilith sagt, etwas günstiger. Was würdest du dem Kunden sagen, wenn du ihn objektiv beraten wolltest?
Auf jeden Fall. Also klar kommt es erstmal auch darauf an, wie das Ergebnis aussehen soll. Das ist ja auch dann immer eine Sache. Aber da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, wie der Kunde das dann auch selber machen kann. Also je nachdem würde ich da auch unterscheiden, was so die Fähigkeiten angeht. Also ist man mehr oder beziehungsweise hat man vielleicht auch einen eigenen Designer, der das übernehmen kann. Dann gibt es zum Beispiel Webflow. Also das ist ein Content-Management-System, was man designmäßig zu 100% individuell gestalten kann. Also ich sage mal, man kennt ja vielleicht das klassische WordPress, was allein dargestellt jetzt vielleicht nicht unbedingt ein No-Code-Tool wäre mit einem Frontend-Builder vorne drauf, könnte man das vielleicht schon als No-Code-Tool bezeichnen, aber auch da ist meistens nicht 100% anpassbar, wie sich das vielleicht ein Designer wünscht. Also da wäre Webflow eine gute Alternative und liegt preislich also in einem ähnlichen Rahmen. Da geht es dann irgendwie los bei $12 oder $16, wenn man dann auch Content-Management-Systeme mit dabei haben möchte, um zum Beispiel einen Blog zu launchen, um eigene Produkte darzustellen auf der Website, um eben Daten aus der Datenbank anzuzeigen. Da würde ich einen Designer dran setzen, da kann der sich auf jeden Fall austoben und eine Website aufbauen innerhalb von wenigen Tagen. Also auch da braucht man absolut keine Code-Kenntnis. Es ist von Vorteil, es erleichtert die Einarbeitung, weil man dann weiß, wie eine Website strukturiert ist. Also wenn man zum Beispiel sich mit HTML auskennt oder CSS, was ja für das Frontend oder die Benutzeroberfläche einer Website genutzt wird, das erleichtert den Einstieg dann doch schon, aber es lässt sich auch definitiv ohne machen. Und genau, alternativ hätte man dann zum Beispiel noch Software, hatte ich eben ja schon mal angesprochen, das eignet sich nicht nur für Web-Apps, also wenn man mit dynamischen Daten arbeitet, mit viel Daten arbeitet, sondern eben auch für Webseiten, wenn man eben nur statischen Content hat, wo man mal, weiß nicht, den Text vielleicht alle paar Monate mal anpasst, weil sich vielleicht irgendwie die Strategie verändert oder Produkte sich verändern, aber auch da lassen sich in noch kürzerer Zeit, weil es eben diese vorgebauten Blöcke in Software gibt, die man dann noch individuell anpassen kann. Aber also da hat man, ich sag mal, eine Website je nach Umfang in 2-3 Tagen zusammengeklickt und für sich angepasst und da liegt es preislich im gleichen Bereich. Also das sind es vielleicht dann $24. Also ja, kein.
Okay, das sind natürlich schon andere Nummern, ne? Also 90.000 bei einer Executive Version, ne? Und dann irgendwie $24 oder wie auch immer mal X, auf jeden Fall deutlich, deutlich günstiger. Das wirft ja dann gleich, also bei uns in unserem deutschen Anspruchsdenken, sofort die Frage nach der Qualität aus. Ja. Gibt es da qualitative Unterschiede, was das beispielsweise Homepage-Beispiel, das Hosting selber angeht, die SEO-Fähigkeiten für die Suchmaschinen etc., Ausbaufähigkeiten, offene APIs, um andere Systeme anzudocken? Gibt es da also tatsächlich qualitative Unterschiede oder kann man sagen, okay, das ist völlig vergleichbar mit einer Individuallösung?
Also im Prinzip kann man auf ein ähnliches Level kommen. Also natürlich gibt es immer, je nach Tarif gibt es Limitierungen, die sich dann mit einem höheren Tarif eben auflösen. Aber gerade wenn man sich mal Webflow anschaut, da hast du designmäßig alle Freiheiten. Du hast die volle Kontrolle über das Content-Management-System. Du kannst da alle möglichen Datentypen anlegen. Also ich kann einen Blog drin speichern. Ich kann einen Online-Shop damit aufbauen, theoretisch. Oder andere Sachen, ein Produktportfolio drin speichern. Bei Webflow gibt es offene API, die man ansteuern kann, genauso bei Software auch. Und die lassen sich auch super mit so Automatisierungstools verknüpfen, wie zum Beispiel Workato, Integromat, Zapier. Also da sind die alle super flexibel, sodass man da auch auf ein absolut gleichwertiges Level kommen kann, wie bei einer individuellen Entwicklung.
Okay, habt ihr eure Homepage auch mit Webflow gemacht?
Ja, genau. Ja. Die basiert komplett auf Webflow. Für die Nutzerauthentifizierung und die Nutzerverwaltung nutzen wir auch Zeta. Genau. Und für Zahlung, Abrechnung dann Stripe. Und dann ist es mit unserem Buchhaltungssystem Fastbill gekoppelt.
Okay.
Genau. Aber auch nochmal kurz zur Klarstellung, vielleicht eben, ich weiß nicht, ob das missverständlich vielleicht war. So mit die 90.000 Euro kann man jetzt nicht unbedingt mit den 24 Euro vergleichen, weil die 24 Euro sind die monatliche Fee, die man quasi an Webflow bezahlen würde, also nur rein für das Tool bezahlen würde. Mhm. Aber um eine vergleichbare Website, also bei einer klassischen Agentur quasi für 90.000, könnte man das bei einer No-Code-Agentur, würde ich jetzt mal ganz grob sagen, lässt sich nicht verallgemeinern, aber ungefähr bei einem Drittel landen, bei 30.000 ungefähr. Und damit ist es dann vergleichbar.
Mhm. Da muss doch jetzt eine klassische Agentur eigentlich kalte Füße kriegen und eigentlich hinten umfallen und diesen Podcast sofort abschalten, vernichten und den Strom abschalten, oder?
Sich nach Alternativen eben umsehen.
Das heißt also, ihr seid da schon, ihr habt auch schon ein gewisses disruptives Denken. Ne? Also habt ihr das Ziel da, also die Agenturszene umzukrempeln?
Ja, ich finde, man sieht schon eine Bewegung in die Richtung No-Code. Mhm. Also es kommen deutlich mehr Webflow-Agenturen im deutschen Raum auf den Markt, die versuchen, den Markt eben von dieser Seite anzugehen und besseres Kundenerlebnis da zu bieten und ein günstigeres Kundenerlebnis zu bieten.
Mhm. Okay. Und ja. Wir glauben auch, dass das Code, also Code wird, no, oder No-Code wird Code nicht ablösen, sondern es wird immer Use Cases für beide Sachen geben. Mhm. Aber in ganz vielen Bereichen macht es eben einfach mehr Sinn, No-Code zu benutzen. Nicht nur, weil es halt viel schneller geht und viel einfacher anpassbar ist, sondern auch, weil die Teams selber damit arbeiten können. Und man quasi etwas entwickeln kann, also auch gerade, wenn wir über Agenturleistungen sprechen, dass sich das verändern wird mit No-Code von dem klassischen Agenturverhältnis. Man ruft die Agentur für jedes Komma, das man ändern muss oder jedes Bild oder so an, sondern kann es selber machen tatsächlich und kann dann eben auf eine strategischere Reise mit so einer Agentur gehen.
Das wirft bei mir jetzt noch eine Frage auf. Wenn ich jetzt ein bisschen weiter nach vorne denke, da würde mich eure Einschätzung interessieren, da könnte man ja auf die Idee kommen, wenn sich das ja so einfach, in Anführungsstrichen, doch relativ einfach miteinander kombinieren lassen, diese verschiedenen Services. Und aufgrund unserer Corona-Erfahrung der letzten ein, dreiviertel Jahre, man sehr viel von allen Orten dieser Welt gestalten kann, dann könnte man ja viel stärker die Idee verfolgen, vielleicht sowas in Richtung virtuelle Organisation zu denken, dass man sagt, man bildet also gerade jetzt vielleicht bei Digital Services die ganze Wertschöpfung komplett online an mit Automatisierung. Vielleicht nicht auf Knopfdruck, die Homepage ist fertig, das meine ich damit nicht, sondern ich meine eigentlich eher so die kaufmännischen, organisatorischen, die strukturellen und die Prozesse, die man eigentlich in einer normalen Agentur so hat, ja, mit 40, 50 Mitarbeitern, irgendwie Großraumbüro, ein Haufen Stuff drumherum, eigenen Serverraum etc. Könnte man auch komplett virtuell machen, oder? Was meint ihr?
Auf jeden Fall. Also wir sind tatsächlich komplett remote. Wir haben uns in Corona-Zeiten remote kennengelernt. Und also Alex ist in Hamburg, ich bin in Köln.
Ja.
Und auch unser Team ist komplett remote und wir haben tatsächlich ein virtuelles Office. Also wirklich einen Raum, wo man so kleine Sprechblasen hat, wo der eigene Avatar drauf ist. Und dann kann man so zueinander zu den Schreibtischen gehen und sich die Schreibtische auch einrichten. Also das tatsächlich machen wir das schon.
Ihr macht genau. Das schon, okay. Wir kennen das von Gezer beispielsweise, das kennt ihr auch, oder? Gezer, so was Ähnliches, ja, wo man sich also virtuell dann auch begegnet mit Avataren und so. So kann ich mir das vorstellen. Okay, ja, Alex?
Ja, genau. Und was ich noch ergänzen wollte, ist auch, dank Lilith haben wir dann auch einen Großteil der Arbeit, die wir tagtäglich machen, komplett automatisiert. Also sowas wie, wir haben einen Kurs fertig geschnitten, der soll dann auf unsere Plattform geladen werden. Das passiert alles automatisch. Und genau, Rechnung schreiben, all sowas ist komplett automatisiert. Das nimmt uns natürlich dann auch täglich super viel Arbeit ab und schafft uns mehr Freiraum für die wichtigen Dinge.
Okay, wie macht ihr das mit der Kundengewinnung oder Kundenakquise? Wahrscheinlich eher im Digital-Marketing-Bereich. Habt ihr das auch automatisiert?
Teilweise. Ehrlich gesagt haben wir bis jetzt noch nicht so viel Outbound gemacht, sondern bis jetzt kam sehr viel Inbound. Das heißt, wir haben eine größere Automatisierung für wie unser Content ausgespielt wird, also auf die verschiedenen Plattformen. Unsere Hauptakquiseform ist gerade LinkedIn tatsächlich, wo wir einfach regelmäßig, also wo wir ein großes Netzwerk haben tatsächlich und wo wir regelmäßig posten und darüber ist das meiste reingekommen bis jetzt, also wirklich Netzwerk, das schon vorhanden war oder was wir dann eben erweitert haben. Genau, und fangen jetzt gerade erst an mit sowas wie Paid Ads, werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten mit, weil wir das im Moment einfach nicht brauchen tatsächlich. Und genau, aber das, also habe ich bei anderen dann quasi schon automatisiert, wo wir jetzt auch eben nochmal gerade über den Lead-Tracking-Guide gesprochen haben. Genau, aber das wird bei uns auch noch kommen.
Okay, aber einer muss doch die ganzen Inhalte bearbeiten auf eurer Seite. Das müsst ihr wahrscheinlich manuell machen, oder? Nach wie vor.
Ja, genau, das machen wir manuell. Also genauso wie den Content, also der Content muss ja auch geschrieben werden, den wir auf den sozialen Medien veröffentlichen. Das heißt, das macht Lilith einmal die Woche, setzt sie sich hin und plant den Content vor und dann wird der komplett automatisch dann ausgespielt auf die verschiedenen Plattformen zu dem jeweiligen Tag dann, der halt vorgedacht ist. Genau. Und ebenso ist es bei uns mit dem Content auf der Webseite auch. Das müssen wir natürlich dann, bleibt natürlich nicht aus, bis es irgendeine AI gibt, die da sinnvoll Werbetexte schreibt oder hilfreiche Inhalte. Genau.
Oder Videos dreht und Tutorials dreht. Das machen wir auch noch alles selber gerade.
Okay, vielleicht kann ich euch dabei helfen, weil wir ich ja gerade in der Fertigstellung von KI-Tools gerade für das Marketing bin und da gibt es in der Tat einiges, was ich auch ausprobiert habe. Also zum Redaktion oder zum Schreiben ist beispielsweise der AI-Writer ein sehr, sehr, sehr cooles Tool. Ich habe einige probiert, auch Retire ist, glaube ich, eins, der auch ziemlich gut ist, aber AI-Writer ist wirklich sehr, sehr, sehr cool. Da gibst du deine Schlagwörter ein und dann machen die dir einen ersten Text. Wir haben auch jetzt vor wenigen Tagen für die Konzeption und Ausspielung von Ads auf Google und Facebook auch automatisierte Anzeigen gestalten lassen, die wirklich super, super zutreffend sind. Also kann man eigentlich kaum noch besser machen. Es wird dann eigentlich nur noch manuell ein bisschen nachjustiert an bestimmten Wordings und so weiter, aber die Keywords sind alle drin etc. Die Grammatik passt mehrsprachig. Sehr, sehr coole Geschichten gibt es da schon mittlerweile. Okay.
Hast du auch Levity ausprobiert? Levity ist auch ein auch KI-Startup aus Berlin auch. Die haben beispielsweise auch den Use, also es ist quasi demokratisiertes Machine Learning. Und die haben auch für die Lead-Generierung haben die auch ganz, ganz tolle Use Cases, wo man eben seine eigene KI anlernt, um die richtig passenden Leads zu generieren.
Ah, ich sehe schon. Also wir können jetzt, glaube ich, noch bis in die Nacht heute sprechen, gell? Also jetzt kommen wir so ein bisschen in die Tiefe. Ich würde jetzt erstmal sagen, Leute, die dreiviertel Stunde haben wir jetzt wirklich gut und rund erreicht. Und lasst uns hier vielleicht einen Break machen und das Gespräch gerne später wieder aufgreifen. Wir gucken mal, was für Feedbacks kommen und was für Fragen eintreffen. Und ich sammle das sowieso, auch das funktioniert bei mir recht automatisiert und dann können wir da mal vielleicht wieder einen neuen Termin machen und dann wann auch immer nochmal neu sprechen und weiter in die Tiefe gehen, um die Fragen zu beantworten. Was haltet ihr davon?
Ja, sehr, sehr gerne.
Ja, Okay, dann danke ich euch jetzt erstmal ganz, ganz herzlich für eure Zeit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist ein Startup hier, das wir gefördert werden. Jedes Startup braucht natürlich Resonanz und Kunden und so weiter. Das heißt also, gebt nicht nur diesen Podcast natürlich in eurem sozialen Netzwerk weiter, was soll ich anderes sagen, sondern guckt auch in die Shownotes, da sind die URLs und alles drin von Visual Makers und leitet das auch in eure Netzwerke weiter, damit das noch ein bisschen mehr Resonanz kriegt. Wir gucken mal, ob es auch wirklich wirkt, dieser Appell. Okay, ja, herzlichen Dank, liebe Lilith und Alexander. Dann wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg und bestimmt bis zu einem nächsten Mal. Ciao.
Bis bald. Vielen Dank.
Vielen Dank, Gerhard. Mach's gut.
Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.
Jeder kann KI. Du arbeitest im Marketing, Vertrieb und Kommunikation? Dann geht es dir sicher auch so wie mir. Ich möchte mal schnell einen Post in meinem sozialen Netzwerk absetzen, mir fehlt aber ein passendes Foto. Und dann die Herausforderung mit dem Texten unter Arbeitsstress. Das Ergebnis? Ich unterlasse es meist ganz und verzichte auf wertvolle Opportunities. Um diese und andere alltäglichen Marketingprobleme zu lösen, gibt es die KI-Toolparty.de. Registrieren und in kurzer Zeit Probleme mit künstlicher Intelligenz lösen. Das macht nachgewiesen erfolgreicher. Du bekommst dazu regelmäßig neue Perspektiven für deinen Job, profitierst vom KI-Trend der Zukunft, erhältst KI-Tools-Updates und lernst in Webinaren, wie man sie richtig und smart anwendet. Einfach registrieren unter ki-toolparty.de. Jeder kann KI.